Am 1. August feierte der älteste Zoo Deutschlands seinen 175. Geburtstag. Natürlich der Berliner Zoo, welcher sonst? Zugleich übrigens der artenreichste Zoo des Landes. Und ja, das ist nur ein Detail in der großen Geschichte des Berliner Zoos, die nun der Zoohistoriker Dr. Clemens Meyer-Wolthausen aufgeschrieben hat. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Eigentlich kennt man Sie doch als NS-Forscher. Wie sind Sie denn auf das Tier gekommen?
2015 gab es berechtigte öffentliche Zweifel daran, dass der Zoo seine eigene Geschichte transparent darstellt. Und ich habe damals am Zentrum für Antisemitismusforschung gearbeitet und wurde gebeten, Vorschläge zu entwickeln, wie der Zoo mit seiner Vergangenheit umgehen soll. Und das habe ich getan und daraus ist eine Ausstellung im Antilopenhaus geworden, wo wir die gesamte Zoogeschichte, aber auch im Fokus auf die NS-Zeit legen, um einfach mal deutlich zu machen, dass so ein altes Unternehmen natürlich helle und dunkle Seiten in seiner Geschichte hat.
Und diese Ausstellung läuft auch noch, die kann man sich immer noch anschauen. Bevor wir mit Ihnen über die NS-Geschichte des Zoos sprechen, wie kam es denn eigentlich zu seiner Gründung? Wer wollte das und gab es dafür Vorbilder?
Ja, also ich würde es so sagen, die Bildungselite Berlins wollte das. Der Gründungsdirektor Martin Hinrich Lichtenstein war auch der Direktor des Naturkundemuseums. Und das Vorbild war tatsächlich der Zoologische Garten Londons, der 1828 gegründet wurde. Und Martin Hinrich Lichtenstein und seine Mitstreiter Alexander von Humboldt und Peter Joseph Linné, der große Gartenbauer, haben ihren König Friedrich Wilhelm IV. Überzeugen können, für die Hauptstadt Preußens auch so etwas zu bauen.
Welches waren die ersten Tiere?
Das waren die Tiere aus der Menagerie des Königs auf der Pfaueninsel. Da hatte er schon so einen kleinen Privatzoo, der manchmal auch für die Berlinerinnen und Berliner offen war. Und das waren 100 ungefähr, nicht besonders exotische, aber durchaus wenigstens ein Leopard oder eine Gruppe Kängurus und natürlich eine ganze Menge Pfauen und Fasane.
Kein Berliner Bär dabei?
Es gab tatsächlich Bären, aber die waren weniger berlinerisch als wahrscheinlich eher nordamerikanisch.
Dann kamen 1933 die Nazis an die Macht. Verzeihen Sie die unwissenschaftliche Frage, waren ab da nur noch arische Tiere erlaubt?
Na, zunächst einmal hat der Wind im Zoo deutlich gedreht. Das zeigt sich deutlich an den Aufsichtsratsprotokollen. Die jüdischen Aufsichtsratsmitglieder wurden rausgemobbt. Und aber auch bei den Tieren gab es dann, sage ich mal, eine Neuausrichtung. Der damalige Direktor Lutz Heck hat von Hermann Göring, einem Jagdfreund von ihm, ein Stück Gelände des Tiergartens bekommen. Das ist da, wo heute unser Vogelhaus steht. Und dort wollte er einen deutschen Zoo machen. Also dort sollten deutsche, einheimische Tiere, Raubtiere vor allen Dingen stehen. Da gehörten Wölfe zu, Bären tatsächlich, deutsche Vogel, Raubtiere, Raubvögel. Dass all diese Tiere auch in unseren Nachbarländern vorkommen oder kamen, spielte da nicht so eine Rolle. An den Gehegen wurde dann die Reichsflagge als Zeichen angebracht. Die Berliner, das sollte man vielleicht sagen, waren trotzdem eher darauf erpicht, Elefanten und Giraffen zu sehen.
Aber vielleicht auch Menschen aus anderen Teilen der Erde. Gab es auch Völkerschauen, wo also andere Ethnien ausgestellt wurden, Menschen aus anderen Teilen der Welt?
Ja, seit 1878 gab es im Berliner Zoo immer wieder sogenannte Völkerschauen. Das war ein Konzept, das war älter, ist dann professionalisiert worden, zum Beispiel durch die Firma Hagenbeck in Hamburg, dass Menschen aus anderen Ländern ausgestellt wurden. Für den Zoo war das erst einmal natürlich befremdlich, aber der Berliner Pathologe und Arzt Rudolf Virchow hat den Zoodirektor damals überreden können, dass das wissenschaftlichen Anspruch hätte. Das würden wir heute verneinen. Damals war es vielleicht Teil des Wissenschaftsverständnisses. Der hat auch Messungen an diesen Menschen durchgeführt. Für den Zoo, das ist ganz deutlich, war es vor allen Dingen ein Geschäftsmodell. An manchen Tagen, bei manchen Völkerschauen, kamen sehr viele Besucher.
Und als derjenige, der nun wirklich Zugang zu allen Archiven hatte, würden Sie sagen, es stimmt, der Zoo hat damals mit seiner Geschichte ein bisschen geschummelt und es ist gut, dass wir das jetzt aufklären können?
Geschummelt sicherlich nicht. Ich glaube, das spielen mehrere Sachen zusammen. Wir haben jetzt endlich den Zeitpunkt erreicht im 21. Jahrhundert, dass wirklich auch zivilgesellschaftliche Organisationen, Institutionen oder Ämter ihre eigene Geschichte im NS aufarbeiten. Und da kann der Zoo natürlich nicht fehlen. Die Kritik der Öffentlichkeit war berechtigt. Es gab auf Seiten, glaube ich, der Zoodirektoren lange einfach kein Interesse daran. Man wollte den Zoo als etwas Apolitisches darstellen und das war er natürlich nicht. Sie können nicht diese alte Aktiengesellschaft und diesen großen Erholungsbetrieb sozusagen vom Nationalsozialismus lösen, der alle Bereiche der Gesellschaft erfasst hat. Und das ist jetzt endlich überall, glaube ich, angekommen und darum Es ist spät, aber nicht zu spät, dass wir das jetzt endlich aufarbeiten.
Was mich immer fasziniert hat, schon als Kind, waren die Geschichten, wonach im ausgebombten Berlin Löwen und Tiger unterwegs gewesen sein sollen, die aus dem Zoo ausbrechen konnten. Wie viel davon stimmt eigentlich?
Gar nichts. Also tatsächlich gibt es das durchaus in der Erinnerungsliteratur, dass irgendwie im Café am Kurfürstendamm dann plötzlich ein Raubtier auftauchte. Die damaligen Zooleiter haben sehr große Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Käfige wurden doppelt abgesichert und im Garten gab es so Mini-Bunker, in denen Zoobedienstete auch bewaffnet während der Bombenangriffe aushielten, auch um nach Feuer natürlich Ausschau zu halten. Und es sind Tiere rausgekommen, aber die sind dann im Zoo noch eingefangen oder durchaus auch erschossen worden. Ein Zwergflusspferd und einige Affen und ein paar Vögel haben es rausgeschafft, aber die haben zu keinem Zeitpunkt den Kudamm bevölkert.
Hauptstadt der Tiere, so heißt das wunderbare Buch vom Zoohistoriker Dr. Clemens Meyer-Wolthausen zum 175. Geburtstag des Berliner Zoos. Herr Meyer-Wolthausen, tausend Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke Ihnen auch.
Tschüss.